Duri, in welchem Gefängnis sind deine Klientinnen und Klienten, deine Klienten, Klienten, ich gehe nur auf Diersdorf. In welchem Gefängnis sind deine Klienten am liebsten? U-Haft.
Im Kanton Zürich?
Ja.
Also wenige Reklamationen komme ich erstaunlicherweise über beim Gefängnis Zürich, an der Rotwandstrasse.
Komme ich dauernd über, ja.
Obwohl die Verhältnisse sehr eng, stickig und ich glaube, die Klienten schätzen dort noch die Nähe zum Personal. Am schlimmsten sind so die Gefängnisse, die völlig anonymisiert sind, wo du nicht mehr so den direkten Kontakt hast. Mhm. Am meisten Reklamationen habe ich im Gefängnis Pfäffiken. Aber dort hat es jetzt einen neuen Gefängnisdirektor und seit der dort ist, ist das Klima deutlich besser.
Also, man gehört auch noch von Winterthur, da kann man immer Zwiebeln schälen. Man hat im Limmatal hat man ja noch so eine Spezialabteilung, aber du sagst, Pfäffiken ist das neue Paradies.
Ja.
Sage ich dir, endlich einen Wechsel gegeben. Ich bin letztens eben ein Klient gewesen, der ist von Zürich, hat er müssen wechseln, irgendwie wegen der drohenden Kollisionsgefahr auf Pfäffiken. Bin ich leicht ängstlich zu ihm gekommen, wie es ihm jetzt geht. Er ist begeistert. Ich tue dir mal den Tagesablauf, ich habe mir sechs draufgeschrieben, im Pfäffiken erzählen, wie es dort ist. Aber jetzt tun unsere Klienten nur noch auf Pfäffiken, bitte.
Also sehr ein innovativer, junger Direktor, der auch den Mut hat, etwas auszuprobieren. Ja. Und ich lade gerade das Wort, aber ich habe ein paar, ich habe das Traurige, und das nimmt dich als Anwalt mit, wenn du Klienten hast, die sich das Leben nehmen. Ich habe das dreimal gehabt.
Ein Horror, ja.
Und dreimal im Gefängnis Pfäffiken.
Wahnsinn. Wahnsinn. Also, das ist jetzt gerade wirklich anders. Zwischen 7 und 7,45, also sie haben drei Stock in Pfäffiken. Im obersten Stock ist, glaube ich, jetzt neu. Das hätte man nicht so recht können erklären, den Klienten, aber gerade im dritten Stock sind Leute, die gewisse Belastungen haben, die auch psychisch ein bisschen am Rand sind, ein bisschen eine Vorstufe von Limata, weil sie zu wenig Platz haben, aber einfach, wo sie, glaube ich, eine nähere Betreuung bekommen. Aber die ersten zwei Stück mit etwa rund 80 Personen drin sind vom 7. bis 7.45 offene Türen, offener Hof. 45 Minuten kann man Stock rauf, Stock ab, man kann zueinander auf Besuch in die Zelle gehen, man kann auf den Hof. Dann Einschluss. 10.45 bis 11.50 wieder offene Türen und Hof.
Darf ich schnell sagen, dass man das einordnen kann?
Ja, ich komme gerade dazu.
Bis vor kurzem ist 24 Stunden, von 24 Stunden ist man 23 Stunden eingeschlossen.
Genau, das zweite eingeschlossen gewesen, allein das zweite. Also 10.45 bis 11.50 offene Türen und Hof. Dann wieder Einschluss. Vom 1 bis um 10.05 wieder offene Türen und Hof. Also dreimal am Tag offene Türen und Hof während mehrerer Stunden. Gegessen wird zwischen 7.45 und 11.00 Uhr essen und um 4.00 Uhr gibt's essen. Das ist ein bisschen früh, oder? Aber also wirklich super Verhältnis, sehr grosse Zellen. Sie sind in einer Viererzelle zu dritten. Das ist wirklich gross mit einem riesen Screen, mehrere Tische und Schränke und so. Und mein Klient ist wie verwandelt. Es geht ihm besser. Er kann die Haft besser annehmen, er kann sie besser aushalten. Er braucht weniger also braucht natürlich immer noch Perspektive, aber es ist einfach lebbar. Die Haft ist lebbar. Also ganz ein grosses Kompliment nach Pfäffiken. So muss es sein. Kann gut sein. Ist das ein neuer Drive? Ist das im fairen Drive? Unsere Regierungsrätin macht viel. Sie hat jetzt im Recruiting vielleicht auch mitgemacht. Das ist wirklich innovativ. Ich habe nicht gewusst, dass das ein junger neuer Direktor ist. Aber hey, so ist gut. So ist lässig.
Es war dann auch so gewesen mit wegen Corona, dass man gerade eingeführt hat, dass Gefängnisbesuche digital möglich sind. Und dann habe ich dem Klient gesagt, hey, Klient, wir machen eine digitale Besprechung. Das nächste Mal. Und dann hat er dem Wärter gesagt, aha, jetzt der Bonin, habe ich eine digitale Besprechung. Dann hat ihm der Wärter gesagt, träum weiter. Zwei Tage später hat es funktioniert. Mhm. Also die sind dann sogar über das Wochenende angeguckt und haben das geknobelt. Mhm. Also die sind wirklich ihrer Verantwortung bewusst, die sie den Klienten, also den Beschuldigten gegenüber haben. Und es ist eben nicht eine Zoohaltung.
Ja.
Oder jedes Tier im Zoo halten wir ja besser als der 23 Stunden ja. Zelleinschluss.
Ja, nein, das ist jetzt wirklich neu. Und auch sonst hat es Neuerungen gegeben, die man noch begrüßen kann.
Weißt du noch, früher haben sie irgendwie einmal in der Woche dürfen duschen.
Das weiß ich nicht genau, aber Wahnsinn.
Ja, ja Wahnsinn. Da sind stinkend in der Einvernahme gesessen. Mhm. Ja, also das transportiert ja dann auch etwas. Und dann hat ja vielleicht der Staatsanwalt noch das Gefühl gehabt, also es ist mangelnder Respekt ihm gegenüber oder weiss ich was. Mhm.
Und es ist allen dient, wenn die Leute in der Untersuchungshaft nicht leiden müssen, zumal wir so etwas wie die Unschuldsvermutung haben.
Ja, logisch. Also man kennt ja Zahlen, wie viele von diesen Verfahren dann eingestellt oder im Freispruch haben.
Mhm. Wir haben einen mal einen türkischen Klient gehabt, der da in U-Haft war. Und der hat dann schon wegen politischer Verfolgung in der Türkei in Haft gewesen. Und hat gesagt, man, die Türkei sei ein Paradies zu der Schweiz, was er erlebt hat. In diesen Fällen, das habe ich auch schon von anderen Ländern gehört, dass die U-Haft dort um einiges
humaner
ist als da. Aber eben, wir machen Fortschritte, also das ist wirklich lässig.
Die Frage ist einfach, ob das Haftregime, wobei Zürich ist ja noch besonders streng, das muss man ja auch sagen, da ist jeder Kanton anders.
Genau.
Aber ob das nicht System hat, weißt du, so der Geständnisdruck
zu erhöhen. Ja, natürlich, das ist der fünfte Haftgrund. Oder mittlerweile vermutlich der achte, hat es sicher noch neu gegeben. Früher hat er gesagt, das ist der fünfte Haftgrund.
Weil es ihm gut
tut. Nein, das ist der fünfte oder der sechste, weil er soll gestehen. Genau.
Ja,
nein, aber, also, das ist natürlich, aber sorry, noch einmal, das ist natürlich schon oft, der Haftdruck hat schon oft zu verfälschten Ergebnissen geführt und zu angeblichen Wahrheiten, die einfach nicht stimmen. Das kann man schon sagen. Also es gibt Haftgeständnisse, die mit dieser angeblichen materiellen Wahrheit so hochgehalten wird, gar nichts zu tun haben.
Jetzt sind wir auch gerade schon beim heutigen Thema, nämlich der Verfahrensleitung. Das ist StPO 61 bis 65. Die haben wir uns ja heute vorgenommen. Also das Verfahren leitet zu Untersuchungsverfahren bis zur Einstellung oder bis zur Anklageerhebung ist der Staatsanwalt zuständig. Im Hauptverfahren ab Anklageerhebung bis zum Urteil ist der Präsident vom Kollegialgericht oder der Einzelrichter.
Also mit der Rechtshängigkeit, ja. Die Rechtshängigkeit ist mit was? Mit Anklageerhebung oder mit der Überweisung von Akten?
Mit Anklageerhebung.
Genau.
Und im Übertretungsstrafverfahren ist die Übertretungsstrafbehörde zuständig.
Genau.
Jetzt haben wir da auch Bestimmungen über Disziplinierungsmaßnahmen, wo die Verfahrensleitung gegenüber den weiteren Parteien hat. Magst du dich an den Fall erinnern, wo eine Kollegin von uns in einer Einvernahme insistiert hat und der Staatsanwalt sich geweigert hat, eine Protokollnotiz zu machen? Sie hat dann weiter insistiert, mit dem Ergebnis, dass er ihr dann disziplinarisch gekommen ist und ihr einen Buß, eine Disziplinärmaßnahme, also einen Ordnungsbuß ausgesprochen hat, weil sie den Geschäftsgang gestört hat, weil sie eine Protokollnotiz hat wollen.
Unglaublich. Ich habe noch nie ein Problem gehabt, mit Protokollnotiz zu erstellen.
Also es ist ja schon komisch, wenn du als Staatsanwalt eine Protokollnotiz nicht machen willst. Also da musst du ja dann schon fragen. Ich hatte letztens auch den Fall gehabt, dass ich interveniert habe in einer polizeilichen Einvernahme und dann hat der Polizist eine Protokollnotiz gemacht und ich habe dann gesagt, ich will die diktieren und dann hat er gesagt, nein, er sei der Protokollführer. Und dann habe ich gesagt, ja, du bist schon der Protokollführer, aber schlussendlich muss ja die Protokoll wiedergeben. Es ist ja meine Protokollnotiz. Also sie muss ja wiedergeben, was ich jetzt beanstande und nicht, was du allenfalls verstehst oder willst,
Protokoll. Also oft gibt es einfach eine zweite Protokollnotiz von der Staatsanwalt und vom Staatsanwalt. Das ist ja dann kein Problem.
Ja, ja, genau.
Kann sie sagen, wie sie es gesehen haben. Aber man hat natürlich ganz klar Anspruch darauf, dass man in einer Protokollnotiz sagen kann, wie es ist. Genau. Aber wie man es erlebt hat. Ich habe dort noch ein anderes also mitbekommen, weil ich auch im Verfahren war. Leider ist dort in dieser spektakulären Einvernahme ist leider meine Stellvertretung gewesen, nicht miterlebt. Dann hat es dort eine Diskussion gegeben, die Protokollierung. Irgendwie die Frage, der Verteidiger hat maniert, die Frage sei anders gestellt worden, er hätte sich aufgeschrieben, anders gestellt worden, als protokolliert worden.
Das hat man immer wieder.
Ja.
Weil man natürlich Mundart redet, unter Umständen, aber auf Schriftdeutsch das Zeug formuliert.
Ist auch noch gefährlich, weil der Staatsanwalt hat eben nicht die Fragen vorgelesen und die Antworten diktiert, sondern hat einfach gefragt, durchgefragt auf Mundart, wie du sagst, und dann hat dann der Verteidiger etwas moniert, nein, das stimmt so nicht. Und dann hat der Staatsanwalt gesagt, doch, doch, das stimmt so. Und der Verteidiger hat dann verlangt, mit der Protokollseite in der Hand, verlangt, dass man das richtig stellt und hat die Protokollseite nicht mehr hergeben, hat sie in der Hand gehalten. Protokollseite so in der Hand gehalten. Und der Staatsanwalt hat dann wieder nach dieser Protokollseite greifen. Und was hat der Verteidiger gemacht? Er hat sie weggezogen.
Oh nein.
Dann hat der Staatsanwalt ins Leere gegriffen. Und das hat einen Ordnungsbuß gegeben. Ja, das ist die Normalmaßnahme. Und das ist, ja.
Der
funny
Kampf,
story, ja.
Der Kampf. Ich hatte mal den Fall gehabt, dass während der Einvernahme sind Dokumente zirkuliert. Ich würde etwa sagen, 10 Rechtsvertreter im Raum. Und dann zirkuliert das Dokument und dann war das Dokument ein Vorhalt aus einer Anwaltskorrespondenz. Und ich habe dann das quasi monopolisiert. Aufgesprungen, das Dokument genommen, monopolisiert und Protokollnotiz verlangt, das sei Anwaltskorrespondenz, das habe ich da gar nichts zu suchen. Und dann war natürlich auch die Hölle los in diesem Raum. Mhm. Und ich habe mich dann geweigert, das auch weiterzugeben, weil natürlich dann alle erst recht sich Wunder genommen haben, was da drinnen steht.
Bist du diszipliniert worden?
Nein, ich bin dann auch durchgedrungen. Also man hat sich dann so geeinigt, dass der Polizist mal unter Verschluss haltet und dann hat die Staatsanwältin müssen darüber befinden.
Mhm. Ich habe noch nie einen Ordnungsbuss bekommen. Soll ich jetzt schon stolz sein oder sind wir zu wenig scharf? Das ist immer so eine Grasfrage, nicht?
Ich habe auch noch nie einen Strassenverkehrsbus bekommen.
Noch nie?
Nein.
Okay, ich verweigere die Aussage. was bei dieser ganzen Verfahrensleitungsgeschichte aber jetzt auch noch wichtig ist, ist nicht nur die sitzungspolizeilichen Kompetenzen, sind eben die ganzen Zuständigkeiten. Oder? Dass eben mit der Rechtshängigkeit, jetzt reden wir jetzt mal von der Anklage zum Hauptverfahren, mit der Rechtshängigkeit mit der Anklagerhebung, und oder Übermittlung von Akten, ist die Zuständigkeit geht über zum, wie hast du gesagt, zum Präsidenten, vom Kollegialgericht oder zum Einzelrichter. Und somit, welche Kompetenzen gehen über? Alle Kompetenzen nach Stepo gehen über, also insbesondere auch Zwangsmassnahmen, Aufträge der Polizei etc. Also auch die ganzen Amtsbefugnisse gehen über.
Ja, das verkennen gewisse Staatsanwälte.
Und Staatsanwälte kippen dann eben von dem hierarchischen Verhältnis, also von oben unten, müssen sie das kontradiktorische Verhältnis, das haben wir schon ein paar Mal besprochen,
der Rollenwechsel. Ja, Antrag stellen, genau. Was sie dann nicht machen.
Und ich habe das mal erlebt, da ist Anklage erhoben worden gegen einen Sexualstraftäter. Und nachher hat während der Hauptverhandlung hat der Staatsanwalt der damalige zuständige Staatsanwalt, hat er noch einen Ermittlungsbericht eingereicht von einem Polizist, den er nach Anklagerhebung noch beauftragt hat, mit weiterer Abklärung. Irgendein Nebenpunkt war für eine Indizienkette. Und da bin ich natürlich aufgesprungen und habe relativ harsch kritisiert, dass man entweder die Anklage muss zurückziehen muss, das kann man bis zur Behandlung von der Vorfrage, kann man die Anklage zurückziehen. Und sonst hat man keine Kompetenzen. Du kannst nur durch den Rückzug von der Anklage Kompetenzen wieder erlangen und hat da wirklich ein bisschen wie ein Siras da. Und dann ist die Verhandlung vertagt worden, weil sowieso mehr gegangen ist. Und dann habe ich dann am Nachmittag von dem zuständigen Staatsanwalt das Telefon bekommen und hat sich nicht gross darauf ein, aber hat das versucht zu sagen, glaube, er nimmt das zurück oder man muss es nicht unbedingt ins Recht weisen, ob man das so könnte belassen. Und hat dann, glaube ich, ein bisschen Muffensausen bekommen. Also ich habe nicht weitergemacht, es war zu wenig relevant gewesen. Ich musste dann irgendwie Geschirr verschlagen. Oder? Aber das ist vermutlich schon, also kann man sich schon fragen, ob das richtig Amtsmissbrauch geht, oder? Jetzt nicht wirklich vorsätzlich, aber Staatsanwälte müssen aufpassen, um meinen langatmigen Monolog zu schliessen. Müssen aufpassen, eben wenn sie sich dem Rollenwechsel bewusst sind.